Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio, wo und wann Sie wollen.
Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Domradio. Das Thema zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Stellen Sie sich vor, wenn wir die Uhr einfach mal zurückdrehen und uns vielleicht in die 50er oder in die 60er oder vielleicht sogar in die 70er Jahre noch zurückversetzen, dann stellen wir vielleicht fest, dass es damals für Menschen mit Behinderungen viel, viel schwieriger war als heute, in der Gesellschaft zurechtzukommen. Sie wurden oft ausgegrenzt, vielfach diskriminiert und bisweilen sogar belächelt. Das hat sich in Deutschland Gott sei Dank geändert. Doch wie sieht es in den ehemaligen Ostblockländern im Osten Europas aus? Eine Frage und ein Thema, mit dem sich das 20. Partnerschaftstreffen des katholischen Osteuropa-Hilfswerks Renovabis beschäftigte, an dem über 130 Experten und Kirchenvertreter aus Gemeinden teilnahmen. Wie geht es diesen Menschen heute, die früher im Sozialismus an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden? Diese Fragen beantworten wir heute in 2 Stunden Domradio, das Thema zusammen mit Renovabis. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernd Knopp. Domradio, das Thema, zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Alle Jahre wieder findet auf dem Freisinger Domberg das sogenannte Partnerschaftstreffen statt. In diesem Jahr zum 20. Mal. Das Thema von der Ausgrenzung bis zur Teilhabe Menschen mit Behinderung im Osten Europas. Der Organisator des Treffens ist Thomas Müller-Böhr, der Referent für Partnerschaften und Dialog bei Renovabis. Ich grüße ihn ganz herzlich. Grüß Gott nach Freising.
Grüß Gott. Guten Tag, Herr Knopp.
Herr Müller-Böhr, zum 20. Mal ein Partnerschaftstreffen bei Renovabis. Im kommenden Jahr feiert das Hilfswerk sogar ein rundes Jubiläum, nämlich 20 Jahre Renovabis. Da gibt es dann auch was zu feiern. Doch erstmal zum Thema. Es war ernst, es ging um behinderte Menschen. Wen hatten Sie denn zu diesem besonderen Treffen eingeladen?
Ja, wir haben also mit diesem Thema wieder den Blick vorausgerichtet auf die Pfingstaktion des kommenden Jahres. Da werden wir dieses Thema auch darstellen. Und unsere Gäste aus unseren Partnerländern waren einmal Schwester Maria Bobrowska aus der Nähe von Oppeln, die in einer Einrichtung für behinderte Menschen arbeitet und dazu auch eine längere Ausbildung, ein Praktikum in Deutschland gemacht hat vor einigen Jahren, deshalb auch sehr gut Deutsch spricht. Weiterhin Dr. Andras Marton, dem Direktor der Caritas Alba Iulia in Rumänien, der natürlich als Leiter der Caritas dort vieles im Blick haben muss, aber auch sich beschäftigt mit Menschen mit Behinderung. Und weiterhin hatten wir zu Gast Frau Anna Kvokatschkova aus der Slowakei, die leitet dort eine Einrichtung für Behinderte. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die wir in diesem Fall unterstützen.
Ja, und viele andere Teilnehmer, ich glaube 140 waren es.
Ja, ein bisschen, so 130 etwa war die höchste Zahl.
Und das sind alles Menschen, man muss sich das vorstellen, Partnerschaft, der Name sagt schon, das sind alles Unterstützer von Renovabis in einer gewissen Weise.
Genau, aber eigenverantwortlich. Also wir haben hier ein buntes Miteinander von verschiedensten Gruppen, ich sag mal aus dem kirchlichen, katholischen Umfeld, aus Pfarrgemeinden, aus Verbänden, aus humanitären Vereinen, die Projekte in Mittel- und Osteuropa unterstützen, Partnerschaften pflegen, auf unterschiedlichsten, in unterschiedlicher Weise, als beginnend mit Gebetsbrücken, wenn es um sehr weite Entfernungen geht, die Begegnungen durchführen, die gemeinsame Bildungsarbeit machen. Also ein bunter Strauß von Gruppen, die aber jeweils eigenständig und eigenverantwortlich ihre Partnerschaften betreiben.
Und auch ein bunter Strauß an Persönlichkeiten. Sie haben eben einige genannt, mit denen wir auch im Laufe der Sendung noch sprechen werden. Was erzählen die Menschen denn aus diesen einzelnen Pfarrgemeinden, die Sie eingeladen hatten, von ihren Eindrücken oder Begegnungen mit behinderten Menschen anno 2012? Oder welche Ergebnisse hatte das Treffen?
Also das Thema hat natürlich, ist vielleicht nicht so ganz im Fokus des Engagements der vielen Partnerschaftsgruppen gewesen. Es gibt sicher nur einen Teil der Gruppen, die sich wirklich mit Menschen mit Behinderung in ihren Partnerländern befassen. Aber es ist natürlich insofern aktuell für alle Teilnehmer, weil Behinderung und Leben mit Behinderung ein sehr brisantes gesellschaftspolitisches Thema auch bei uns in Deutschland ist. Darauf setzen wir auch auf mit unserer Aktion. Ja, die Frage nach konkreten Ergebnissen. Ich denke, dass dieses Treffen einfach immer die Wahrnehmung für dieses Thema schärft in den Partnerländern und auch bei uns. und den Blick dafür geöffnet hat, was sind auch bei uns Ansatzpunkte, um dieses Thema einfach zu transportieren.
Mhm. Mir liegt ja auch das Programm vor, da gab es Arbeitskreise und Gesprächsrunden. Was haben denn die Teilnehmer, was glauben Sie, praktisch für ihre Arbeit mit nach Hause genommen?
Also ich kann konkret einen Eindruck geben, es gab einen Arbeitskreis, der sich nannte Inklusion in Caritas und Pastoral. Hier ging es um Erfahrungen aus Deutschland und aus Rumänien zu diesem Begriff, zu diesem Prozess, also wirklich der zunehmenden, vollständigen Teilnahme behinderter Menschen in unserer Gesellschaft. Und Andras Marton, der schon genannte Caritas-Direktor aus Rumänien, hat da Übungen gemacht, wie es sich anfühlt, wenn man eine bestimmte körperliche Behinderung hat, wie sich die auswirkt und wie das den Bewegungsradius einschränkt. Und das war für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort eine sehr eindrückliche Erfahrung.
Mhm, die man ja so alltäglich gar nicht macht, wenn man gesund
genau.
ist. Ja. Ähneln sich denn die Probleme in diesen ehemaligen sozialistischen Staaten, was jetzt den Umgang mit Behinderten betreffen kann, ähneln sich da die Probleme oder gibt es da ganz diffizile oder so viele regionale Unterschiede, dass man das nicht einfach alles in einen Topf schmeißen kann?
Also innerhalb oder zwischen den verschiedenen Ländern Mittel- und Osteuropas gibt es sicher große, in Klammer, Entwicklungsunterschiede. Also mal grob gesprochen, je mehr im Westen, desto weiter ist sicher die Fachlichkeit der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen. Umso intensiver ist der Austausch mit entsprechenden Einrichtungen und Verbänden hier. Je weiter man nach Osten geht, ich sage mal Stichworte Weißrussland, Russland oder östliche Ukraine, desto schlimmer sieht die Situation aus, desto weniger gibt es Integration, umso weniger wird das auch gesellschaftlich transportiert, umso bruchstückhafter ist wirklich die Fachlichkeit der Arbeit dort. Das mal als grobe Annäherung auf die Frage.
Also ich bin gespannt, welche Eindrücke die Teilnehmer, Sie haben ja eben einige genannt, noch schildern werden in der Sendung. Wie ist Ihre Bilanz?
Also wir sind für Renovabis eigentlich sehr angetan. Wann die Menschen sind, die kommen, sind natürlich sehr motiviert, daran teilzunehmen, sich einzubringen. Und es ist ein großer Erfahrungsschatz, der uns hier in Freising begegnet. Die Menschen können sich, gerade wenn sie in den gleichen Ländern arbeiten, sehr gut untereinander vernetzen und austauschen, Erfahrungen weitergeben. Das geschieht schon eher im Hintergrund, gar nicht so organisiert. Aber wir bieten dafür einfach eine Plattform. Die Menschen gehen mit mehr Kenntnis des Themas, denke ich, nach Hause und auch mit mehr Motivation in ihren Partnerschaften weiterzumachen und dieses Thema jetzt auch mit Blick auf das nächste Jahr stärker in den Blick zu nehmen. Das sind wichtige Punkte.
Da sind wir schon beim Thema, nämlich mit Blick auf das nächste Jahr. Sie haben es eben angedeutet, das Partnerschaftstreffen sozusagen als kleine Preview zur Pfingstaktion 2013. Sie wird sich auch mit dem gleichen Thema befassen, nämlich mit Behinderung. Kann man jetzt schon sagen, welche Schwerpunkte Sie da setzen werden?
Also wir machen natürlich ein großes Thema auf und auch ein nicht ganz einfaches Thema. Es ist sehr, sehr anspruchsvoll, wenn man sich dem Thema stellt. Es beginnt damit, dass wir gerade bei der Aktion nicht nur über Menschen mit Behinderung sprechen sollten und dürfen, sondern die Menschen in diesen Dialog und in unsere Veranstaltungen einbeziehen, damit es wirklich Bodenhaftung gewinnt und nicht ein Sprechen über die Betroffenen. Das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt. Und es geht darum, nicht sozusagen von oben irgendwie herabzuschauen auf schwierigere Situationen und noch nicht so weit entwickelte Situationen im Osten, sondern den Dialog auf Augenhöhe zu suchen mit den Partnern und zu sehen, wo gibt es auch im fachlichen Bereich Anknüpfungspunkte und Lernmöglichkeiten auf beiden Seiten.
Soweit Ihr kleiner Vorausblick auf die Pfingstaktion. Wir sprechen in dieser Sendung erst einmal über das vergangene Partnerschaftstreffen und über dieses Thema Behinderung bzw. Menschen mit Behinderung im Osten Europas. Ich danke Ihnen vorab, Thomas Müller-Böhr von Renovabis, dem Referent für Partnerschaften und Dialog. Und ich wünsche Ihnen vorab schon mal frohe Weihnachten und natürlich auch einen guten Rutsch ins Jahr 2013.
Gerne vielen Dank, Herr Knopp, ebenso. Vielen Dank.
Domradio, das Thema, zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Eine Sendung zum Partnerschaftstreffen von Renovabis auf dem Freisinger Domberg. Ja, dort haben sich viele Experten und Kirchenvertreter mit behinderten Menschen in Osteuropa beschäftigt. Genauer gesagt mit den Schwierigkeiten dieser Menschen. Jahrzehntelang wurden sie von der sozialistischen Staatsführung missachtet, teilweise sogar weggesperrt. Und die Kirche ist diejenige, die sich ihrer annimmt. Und es ist wirklich noch ein weiter Weg bis dass sie in die Gesellschaft voll integriert sind. Ich begrüße dazu jetzt Dr. Andras Marton von der Caritas, der Erzdiözese Alba Iulia in Rumänien, das ist bei Siebenbürgen. Den habe ich jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Dr. Marton.
Guten Tag wünsche ich Ihnen auch.
Rumänien stand ja jahrzehntelang unter der Knechtschaft von Ceausescu zu sozialistischen Zeiten. Welchen Status hatten damals behinderte Menschen in Rumänien?
Ja, also Menschen mit Behinderung waren auch so nicht einmal in der öffentlichen Diskussion. Wir hatten den Status, der noch immer hier und da als Adjektiv gebraucht wird, Invalide. Also die Menschen mit Behinderung waren nicht vor dem Auge. Sie waren versteckt, entweder in Häusern, in Hinterhöfen, wenn die Familie sich das angenommen hat, aber sehr oft auch irgendwo in Institutionen, von denen wir nicht einmal wussten. Menschen mit geistigen Behinderungen waren mit im Großteil in diesen Institutionen irgendwo weit weg gesperrt. Auch heute finden wir noch hier und da Tafeln, die aus dieser Zeit stammen, wo ein Aufrufezeichen steht und darauf geschrieben ist, Vorsicht, behinderte Menschen.
Also nicht nur zu Ceausescu-Zeiten, sondern auch danach fiel es schwer, den Umgang mit behinderten Menschen zu pflegen in Rumänien. Wie war das denn nach dem Eisernen Vorhang? Also nachdem der Eiserne Vorhang gefallen war, da war ja auch nicht alles Gold, was glänzte in Rumänien politisch. Aber wie entwickelte sich das Verhältnis von körperlich und geistig normalen Menschen zu denen mit Behinderung in den 90er Jahren und dann vielleicht auch seit Beginn des neuen Jahrtausends?
Ja, also ich sage immer, also Muster, die gelehrt worden sind, brauchen ungefähr so viel Zeit, umgestaltet zu werden, wie viel sie gebraucht haben, eingespielt zu werden. Also wir hatten 50 Jahre Kommunismus, wenn wir gut nachdenken. Diese Muster verändern sich nicht von einem Tag zum anderen. Also wir pflegen ja ganz viele Menschen durch unsere Caritas-Organisation und unsere Mitarbeiterinnen. Und wir finden noch immer manchmal Menschen mit Behinderung, die irgendwo im Haus versteckt sind. Aber man muss sagen, dass in den vergangenen 20 Jahren diese Menschen an das Sonnenlicht gekommen sind und die Begegnungsmöglichkeiten eigentlich da sind. Wie sich die Haltung, die Stellung der Menschen im Allgemeinen verändert hat, auch da sind große Schritte und positive Entwicklungen zu erkennen, aber weit weg davon, was wir uns wünschen würden und wo wir die Menschen mit Behinderungen sehen möchten, also zwischen anderen Menschen.
Wie ist es denn heute?
Also Menschen mit Behinderungen sind an der Straße. Also wir an der Straße im Sinne, dass wir begegnen die Menschen mit Behinderungen, wir begegnen sie in den Geschäften auch. Es ist allerdings nicht so einfach. Unsere Verkehrswege, unsere öffentlichen Verkehrsmittel, unsere Infrastruktur ist weit weg davon, dass es für diese Menschen ermöglicht, teilzuhaben an all dem, was andere Menschen möglich ist. Aber wie gesagt, die Räume sind offen für diese Menschen und für uns auch, dass wir diese Menschen begegnen und ein Miteinander entwickeln.
Sie haben als Direktor der Caritas der Erzdiözese Alba Iulia berichtet in Freising. Sie waren zu Gast beim 20. Partnerschaftstreffen von Renovabis. Warum war es für Sie so wichtig, den Menschen hier in Deutschland über das Schicksal behinderter Menschen in Osteuropa zu erzählen?
Ja, also Renovabis ist eines unserer wichtigen Partner, die uns unterstützt haben, wie gesagt, Caritas auch aufzubauen und einen neuen Zugang zur Not, also die Position der Kirche in diesen Aufträgen, in diesen Aufgaben zu stärken. Die Renovabis hat auch bereitet die große Pfingstaktion für nächstes Jahr vor, was auch die Situation von Menschen mit Behinderung in Osteuropa eigentlich als Thema hat. Und sie haben uns eingeladen als Osteuropa-Partner, damit wir die Situation auch für die Experten in Deutschland schildern können. Darüber hinaus war es für uns sehr wichtig, dass wir mit anderen Kollegen, Kolleginnen aus anderen osteuropäischen Ländern uns treffen und dass wir auch auf die Situation in mehreren gewesenen Ostblockstaaten miteinander reden können.
Was haben Sie da erfahren von anderen Ostblockstaaten, von ehemaligen Ostblockstaaten?
Also eigentlich haben wir gerade geredet, dass die Situation sehr vergleichbar ist. Also auch wenn Bestreben, wenn Arbeit geleistet wird, dass diese Menschen wirklich eine Teilhaben an unserer Gesellschaft, dann reichen die Gesetze allein nicht, dann reichen diese Bestrebungen alleine nicht. Es braucht viele Begegnungen zwischen den Menschen in diesen Ländern mit Menschen mit Behinderungen, damit die Erfahrung kommt, dass das eigentlich Menschen sind, genau wie wir, denselben Wünschen, mit denselben Hoffnungen und mit denselben Ansprüchen wie wir alle.
Ich weiß nicht, kennen Sie diesen Begriff in Rumänien, Barrierefreiheit?
Ja, wir kennen sie. Das ist eigentlich auch ein Anspruch, dass sich das Land auch gestellt hat, auch über die Ratifizierung von internationalen Dokumenten in dieser Hinsicht. Aber Barrierefreiheit ist ein Wort und die Inhalte dahinter müssen noch lebendig werden, würde ich sagen. Wir haben also es wurde in die Infrastruktur auch bei uns in dieser Hinsicht schon viel investiert, aber oft sind diese Investitionen nicht lebensfähig, würde ich jetzt sagen, weil es aus einer Fantasie ausgebaut wird und nicht aus einer realen Miteinander mit diesen Menschen. Oft sind diese Barrieren, Barrierefreiheiten eigentlich neue Barrieren und manchmal auch demütigend für Menschen mit Behinderung, die diese nicht benutzen können.
Also ich höre aus Ihren Worten heraus, in Ihrem Land muss da noch eine Menge getan werden. Die Caritas hilft in Ihrer Erzdiözese und ich denke mal mit der Unterstützung von Renovabis kann man dann schon einiges bewirken.
Ja, also wir arbeiten viel mit Menschen mit Behinderungen, aber wo wir sagen, dass das meiste getan werden ist, dass wir Räume der Begegnung zwischen Menschen mit Behinderungen und den anderen Menschen schaffen, damit diese Gemeinschaft sich entwickeln kann. Denn nur dann kann ein lebensechtes Miteinander gebaut werden.
Also die Losung lautet Inklusion und Integration und Sie tragen Ihren Teil in Alba Iulia dazu bei. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses nette Gespräch, Dr. Andras Marton, der Direktor der Caritas in der Erzdiözese Alba Iulia in Rumänien. Vielen Dank für das Gespräch.
Ist Domradio das Thema mit Nachrichten aus dem Osten Europas, der Weltkirche und von Renovabis, dem Osteuropa-Hilfswerk der deutschen Katholiken, zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Friedensnobelpreis für die EU. Renovabis wünscht Solidargemeinschaft.
Die Geschäftsführung des katholischen Osteuropa-Hilfswerks Renovabis kommentiert die Verleihung des Friedensnobelpreises, die am 10. Dezember stattgefunden hat. Mit der Auszeichnung an die EU werde sicher eines der größten Friedensprojekte der Geschichte prominent gewürdigt. Was manchmal zu wenig gesehen werde, Frieden war und ist die Voraussetzung dafür, dass Gesellschaften sich in Freiheit entfalten können, den Lebensstandard ihrer Bevölkerung sichern oder steigern und für sozialen Ausgleich sorgen können. Die Auszeichnung der EU als europäischer Friedensgemeinschaft zerstreue zwar nicht all die vielen aktuellen Zweifel an Europa, aber sie zeige entgegen allzu oberflächlicher Europaskepsis, welch historische Errungenschaft die bisherige europäische Integration sei. In der Begründung des Nobelkomitees heißt es, mit dem Beitritt der ersten mittel- und osteuropäischen Staaten 2004 sei eine Ära europäischer Geschichte eingeleitet worden. Gerne sprach man in diesem Kontext von einer Erweiterung Europas aus der Sicht der Partner von Renovabis in diesen Ländern, war es aber eher eine Rückkehr nach Europa von Staaten, die jahrzehntelang durch den eisernen Vorhang von Westeuropa getrennt waren, legte Renovabis Wert. Als ein Kontinent des Friedens, der durch die EU maßgeblich stabilisiert worden sei, bezeichnet das Nobelkomitee unseren Kontinent. Wünschenswert wäre aber nach Meinung von Renovabis, dass dieses Europa nicht nur eine stabile Friedensgemeinschaft, sondern eine echte Solidargemeinschaft seiner Bürgerinnen und Bürger sei mit zivilgesellschaftlichem Zusammenhalt.
Dramatische Zahlen. Mehr HIV-Neuinfektionen in Osteuropa.
Die Zahl der HIV-Neuinfektionen nimmt in vielen Regionen der Welt kontinuierlich ab. Für Osteuropa zeichnet der aktuelle UN-Welt-AIDS-Bericht allerdings ein düsteres Bild. In einigen Staaten gibt es Zuwachsraten von über 25%. Der Zugang zu moderner HIV-AIDS-Therapie ist in weiten Teilen Afrikas besser gewährleistet als in Osteuropa und in Zentralasien. Im Osten hat lediglich jeder Vierte, der mit HIV lebt und eine Therapie bräuchte, Zugang zu einer Behandlung. Auch Dr. Clemens Ochel, Mitarbeiter am Missionsärztlichen Institut in Würzburg und Fachberater von Renovabis, muss eine ernüchternde Bilanz ziehen.
Fremde Nachbarn, Deutschland und die Tschechische Republik.
Ein Blick auf die europäische Landkarte zeigt, dass Deutschland mit Tschechien zwar die längste gemeinsame Grenze hat, die Kenntnisse der Deutschen zu Kultur und Geschichte dieses Nachbarn jedoch häufig nur schwach ausgeprägt sind. Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Ost-West – Europäische Perspektiven mit dem Titel Fremder Nachbar – Die Tschechische Republik nimmt die bewegte Geschichte des Landes in den Blick. Dabei wird deutlich, dass nicht nur eine geografische Verbindung besteht, auch die Geschichte dieser Nachbarn ist eng miteinander verwoben. Neben der historischen Perspektive bietet das Heft allerdings auch ganz aktuelle Einschätzungen und Erfahrungen zum Verhältnis zwischen Deutschland und Tschechien. Zwei Deutsche und zwei Tschechen, die jeweils einen Lebensabschnitt im Nachbarland verbracht haben, berichten von ihren persönlichen Erfahrungen und Perspektiven.
Neues Gesicht. Michael Jansen ist Vorsitzender des Renovabis Verwaltungsrates.
Der Jurist, Wirtschafts- und Verwaltungsexperte Dr. Michael Jansen ist jetzt von der Mitgliederversammlung von Renovabis zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats des Hilfswerks gewählt worden. Die Amtszeit dieser ehrenamtlichen Aufgabe beträgt 5 Jahre. Der 71-jährige Spitzendiplomat ist außerdem in den Stiftungsrat gewählt worden und dann von dessen Mitgliedern auch zum Vorsitzenden dieses Gremiums. Renovabis-Geschäftsführer Dr. Gerhard Albert sagte nach den Wahlen, aufgrund der herausragenden Erfahrung von Dr. Jansen und seiner besonderen Vertrautheit mit Osteuropa ist seine Übernahme des Vorsitzes in den Aufsichtsgremien von Renovabis ein echter Gewinn zum Besten unseres Hilfswerks und seiner Aufgaben im Osten Europas. In beiden Ämtern folgt Dr. Michael Jansen Prälat Helmut Puschmann nach, dessen Engagement im nächsten Jahr angemessen gewürdigt werden soll. Prälat Puschmann, 1991 bis 2003 Präsident des Deutschen Caritasverbands und derzeit Vorsitzender des Caritasverbands in der Diözese Dresden und Meißen, hat im Hinblick auf seinen im kommenden Jahr anstehenden 75. Geburtstag darum gebeten, von seinen Aufgaben entbunden zu werden. Er war seit 2003 zunächst stellvertretender Vorsitzender, seit 2008 Vorsitzender des Verwaltungsrats des Renovabis e.V. und des Stiftungsrates der Renovabis Stiftung.
Renovabis gratuliert. Herzlichen Glückwunsch, Rolf Bauerdick.
Renovabis ist schon ein wenig stolz und freut sich mit dem Kollegen Rolf Bauerdick. So war aus der Pressestelle von Renovabis dieser Tage zu hören. Bauerdick hatte am 5. Dezember in Brüssel den Europäischen Buchpreis für seinen Roman »Wie die Madonna auf den Mond kam« überreicht bekommen. Mit dem Europäischen Buchpreis werden Autoren ausgezeichnet, die auf besondere Weise, vielleicht auch ein wenig unkonventionell, über Europa nachdenken. Die Literatur sei ein Motor auf dem Weg zu einem geeinten Europa. Das ist das wesentliche Ziel dieses Preises, der jedes Jahr Autoren aus allen Generationen zusammenbringt und der in seinem 6. Jahr danach strebt, der größte Literaturpreis des Kontinents zu werden. Mehr als ein Jahrzehnt hat Rolf Bauerdick mit der Renovabis Öffentlichkeitsarbeit daran zusammengearbeitet, die Situation der Menschen im Osten und Südosten Europas in Deutschland bewusst zu machen. Dabei sind Bauerdicks Fotoreportagen ein wichtiger Beitrag, seine Texte zeugen von Realismus und Sympathie für die Menschen, die er beschreibt. Prägnante Fotografien unterstreichen alles. Viele von ihnen sind in Broschüren und Renovabis-Themenheften abgedruckt worden.
Das waren Nachrichten aus dem Osten Europas, der Weltkirche und von Renovabis, dem Osteuropa-Hilfswerk der deutschen Katholiken, zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Domradio, das Thema, zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Janusz Marszalek ist ein ganz besonderer Mann, der am 20. Partnerschaftstreffen von Renovabis teilnahm. 9 Jahre lang war er Oberbürgermeister der polnischen Stadt Oświęcim. Und wenn Sie jetzt fragen, welcher Ort sich dahinter verbirgt, dann kann ich Sie und werde Sie und muss Sie aufklären. Hinter dieser Stadt verbirgt sich das im Zweiten Weltkrieg genannte Auschwitz, das durch die NS-Verbrechen und und das gleichnamige Konzentrationslager weltweit bekannt ist. Selbstverständlich sollte man bei einem Besuch der heutigen Stadt Oświęcim, seit 800 Jahren heißt die Stadt nämlich so, auch die Gedenkstätte besuchen. Aber das und warum er am Partnerschaftstreffen teilnahm, das fragen wir ihn jetzt am besten selbst. Den ehemaligen Oberbürgermeister oder wie man sagt Stadtpräsident in Polen, nämlich Janusz Marszalek. Ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Marszalek.
Ich grüße Sie auch, herzlich.
Herr Marszalek, der Bürgermeister in Polen, ich habe es gerade gesagt, er wird dort Stadtpräsident genannt. Sie waren lange Stadtpräsident von Oświęcim, in Deutschland eher bekannt als Auschwitz. Darauf kommen wir gleich zu sprechen vorab. Aber Sie haben am Partnerschaftstreffen von Renovabis teilgenommen. Liegt Ihnen dieses Thema, es ging ja schließlich um behinderte Menschen, besonders am Herzen?
Ja, das stimmt. Das Leben der behinderten Menschen ist auch für mich sehr wichtig. Ich habe ein Kinderdorf auf die Beine gebracht in der Nähe von Oświęcim, von der Stadt Oświęcim, Janusz Korczak Kinderdorf. Und wir haben mit verschiedenen Behinderungen auch bei unseren Kindern zu tun. Und außerdem engagiere ich mich seit Jahrzehnten für die behinderten Menschen, für ältere Menschen. Und die Behinderungen sind dann für mich so wichtig, wie man den behinderten Menschen helfen kann.
Wir sind schon mitten im Thema. Sie waren ja Präsident einer Stadt, die für unzählige Verbrechen während des Dritten Reiches dann bekannt wurde. Dieser Name in Deutschland, Auschwitz, er ist gleichzusetzen mit Völkermord an Millionen von Juden und natürlich auch am Mord an kranken und auch behinderten Menschen. Macht Sie das vielleicht auch besonders sensibel für die Belange von Menschen in Osteuropa, die ja, es als Behinderte in der Gesellschaft deutlich schwerer haben?
Ja, das ist selbstverständlich. Also in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg, in der Auschwitz-Zeit, sage ich, Auschwitz-Höhle oft, kann man ruhig sagen, waren auch gesunde Menschen, junge Menschen hier als keine Menschen betrachtet worden. Und das ist dann, also für die behinderten Menschen war das noch ganze Katastrophe sofort, für alle Menschen eigentlich. Und deswegen ist das auch das so wichtig, für die behinderten Menschen war das besonders schwierig. Also Sie wissen, wie das alles gegangen ist. Wer arbeiten konnte einige Monate vielleicht noch überleben. Manchen ist es ganz gelungen, aber die behinderten Menschen hatten eigentlich keine Chance.
Welchen Status haben denn behinderte Menschen heute in Polen? Gibt es da spezielle Förderschulen oder Pflegeeinrichtungen? Sie selbst haben eben erzählt, Sie engagieren sich für behinderte Menschen. Wie ist der Status der behinderten Menschen in Polen heute?
Es hat sich nach der Wende viel geändert in dieser Richtung. Also bestimmt ist es besser geworden als in den 80er Jahren noch in der kommunistischen Zeit. Aber es ist noch lange, lange nicht was man so ein Zustand, wo man sagen kann, man kann zufrieden sein mit, dass die behinderten Menschen auch zufrieden sein können. Es ist noch unwahrscheinlich viel nachzuholen im Vergleich zu Deutschland, Schweden, Holland. Und also das System muss noch unwahrscheinlich große Veränderung erleben.
Jetzt engagieren Sie sich ja auch für die Belange behinderter Menschen. Was glauben Sie, was muss da noch geschehen?
Im Vergleich zu Deutschland, wo das diese Situation ganz anders ist, obwohl auch vor 40 Jahren die Situation der behinderten Menschen katastrophal war. Hat niemand eigentlich vor 40, 50 Jahren oder weniger haben daran gedacht, dass die behinderten Menschen sehr wichtige Menschen sind, auch eine Chance sein können für die Gesellschaft. Ja? Und bei uns ist das so wichtig, dass man auch, so denke ich mir, ähnlich wie in Deutschland, das Pflegesystem eingeführt worden ist nach vielen Jahren von Diskussionen und bestimmt gefällt das nicht allen noch so, aber in Polen, wenn man die Aktionen beobachtet, dass die Menschen, die pflegebedürftig sind, immer wieder Hilfe brauchen und dass eigentlich 5% so statistisch auch in Polen, in Deutschland, in jedem Land ungefähr nötig ist, dass diese Gruppe auch unbedingt Hilfe bekommen kann, dann braucht man in Polen, auch in Polen, in Rumänien, in der Ukraine, in den früheren kommunistischen Ländern, braucht man ähnliches System von der Regierung aus, dass die Menschen mit Behinderungen, mit pflegebedürftigen Menschen auch Unterstützung bekommen, um besser zu leben.
Wenn Sie zu Gast waren bei Renovabis, dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk in Deutschland, dann spielt ja auch Spiritualität eine große Rolle. Was glauben Sie, können wir denn von der Spiritualität behinderter Menschen heute vielleicht lernen? Oder wie unterscheidet sie sich von der Spiritualität der Menschen, die jetzt nicht körperlich oder geistig eingeschränkt sind? Haben Sie da Erfahrungen gemacht?
Also die behinderten Menschen haben oft auch mehr Zeit. Wir müssen geduldig sitzen, sind verschiedene Behinderungen, aber dann ist sehr klar, wenn die Beschäftigung dann die ganzen Tage sich einschränken muss auf die geistige oder intellektuelles Engagement, dann ist dieser Teil vom Leben sehr wichtig. Also Gebet und so positives Denken und Engagement in dieser Richtung, dass man für alle Menschen, auch behinderte Menschen, friedliche Welt schaffen kann. Mhm. So ist das sehr wichtig. Und das, was ich dort in Freising bei diesem Treffen erleben durfte, das war wirklich schön. Und die Berichte von vielen, von Polen, von Slowakei, von der Tschechei, von Rumänien, die waren sehr, sehr interessant und zeigen, dass die Menschen sich wirklich in der Richtung auch sehr engagieren.
Und so ist das auch bei Ihnen in Polen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Janusz Marszalek, zu Gast in Domradio, das Thema mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank auch und schöne Adventszeit und frohe Weihnachten wünsche ich Ihnen allen.
Domradio, das Thema, zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wir sprechen über die Situation behinderter Menschen in Osteuropa und wie man den Lebensalltag der Betroffenen verbessern kann. Das war auch das große Thema beim 20. Partnerschaftstreffen von Renovabis in Freising, an dem auch Schwester Maria Bobrowska teilnahm. Sie ist eine Ordensschwester der Franziskanerinnen Missionarinnen Mariens in einem kleinen Ort unweit von Oppeln in Polen. Dort betreut sie behinderte Menschen. Ich bin jetzt mit ihr verbunden. Guten Tag, Schwester Maria.
Ja, guten Tag.
Schwester Maria, Sie arbeiten in einem Förderzentrum, in dem Menschen mit Behinderungen betreut werden. Können Sie das ein bisschen beschreiben? Was sind das für Menschen und mit welchen Behinderungen müssen sie leben?
Ja, das ist ein Haus für behinderte Jungs und Männer. Hier wohnen 110 körperlich und geistig behinderte Jungs und Männer, ja, in verschiedenem Alter, weil sie sind von 2 bis 60 Jahre alt in diesem Moment, ne? Und das ist diese Sache, dass sie sind zu uns als Kinder eingekommen und jetzt nach 4 Jahren, sie haben keine Familie. Auch in Polen könnte man auch nicht eigene Selbstständigkeit als behinderter Mensch erleben und darum sie sind bei uns geblieben.
Mhm. Bis jetzt, ja. Diese Menschen sind in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Welche Bedürfnisse haben diese Menschen?
Ja, sie sind auf 8, in diesem Moment 8 Gruppen aufgeteilt und zuerst für Kinder und Jugendliche, das sind 2 kleine Gruppen und sie haben hier die Schule, gehen zur Schule und nach der Schule haben die verschiedene Möglichkeiten, ihre Freizeit zu erfüllen. Und dann die Erwachsene sind in den anderen Gruppen, die bei uns zur Arbeit gehen. Aber das ist keine Arbeit, wovon sie Geld verdienen, nur, dass sie beschäftigt finden, Beschäftigung finden. Und da ist bei uns eine Bäckerei und ein Tischlerwerkstatt. Sie helfen uns bei den Schweinen und in unserem Garten.
Kann man sagen, dass diese Menschen bei Ihnen alt werden oder werden sie irgendwann auch mal das Förderzentrum verlassen?
Sie können unsere Förderzentrum verlassen, aber das ist eigentlich in Polen nicht möglich. Und das hängt ab von dem System in Polen. Bei uns finden sich keine Wohnungen, die sind beschützt, ja. Und unsere Menschen sind geistig behindert, von leicht bis schwere Behinderung. Mhm. Und das ist auch nicht möglich, dass sie werden total allein wohnen. Und wenn es keine beschützte Wohnungen gibt, dann sie haben wirklich ganz kleine Chance.
Sie haben über diese Situation beim Partnerschaftstreffen in Freising auch referiert. Ich glaube, Sie haben einen Vortrag gehalten. Ja. Was haben Sie den Menschen dort erzählt?
Ja, ich habe diese Situation nicht unbedingt über unser Haus gesagt, nur über die Situation von der Gesellschaft in Polen und auch von der Situation von den behinderten Menschen in Polen. Das Bildungssystem, die Bildungssystem führt nicht zu einer Möglichkeit, eine Arbeit zu finden und auch, dass sehr wenige behinderte Personen in Polen im offenen Arbeitsmarkt beschäftigt sind. Ja? Und das hängt ab von den Gesetzen und auch von den Arbeitern. Die wollen einen Zuschuss zahlen, aber nicht behinderte Menschen in Polen als Arbeiter nehmen.
Ich hatte eben auch das Vergnügen, vor dem Gespräch mit Ihnen ein sehr interessantes Gespräch mit dem ehemaligen Stadtpräsidenten von Oświęcim, was ja im Dritten Reich eher als Auschwitz bekannt war, zu führen. Und Herr Marszalek sprach von der teils noch immer schlimmen Situation behinderter Menschen in Osteuropa, auch in Polen. Wie würden Sie das beurteilen? Stimmt das?
Ja, er hat erzählt auch, wie Schwierigkeit er hatte mit so einem Dorf für weiße Kinder in Oświęcim zu bauen. Immer diese Mentalität in Polen ist ein bisschen geschlossen und die Leute wollen vielleicht nicht wissen über die Schwierigkeiten, die Menschen haben und die Themen werden immer ein bisschen tabuisiert.
Also die Menschen sind immer noch ein bisschen ausgeschlossen von der Gesellschaft. Wie können Sie als Orden oder Sie als Ordensschwester dazu beitragen, unter anderem als kleiner Baustein, diese Menschen in die Gesellschaft zu integrieren?
Ja, wir haben jetzt so ein Projekt begonnen, dass 16 Männer wohnen in einem Haus, in einem Wohnhaus und probieren leben wie eine Familie. Und da haben sie Kontakt mit der Nachbarschaft, machen Einkäufe, waschen Wäsche und erledigen alles, was in einer normalen Familie gemacht wird. Und dadurch, ich finde das wirklich gut für die behinderten Menschen und auch für Dorf, dass sie treffen sich im ganz normalen Leben, nicht in einer komplizierten, unnaturellen Situation, nur genauer in der Pfarrgemeinde, in den Geschäften, auf der Straße und müssen gemeinsam leben. Ne? Gespräche, Kontakte halten und so weiter.
Also sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe, so könnte man das vielleicht definieren.
Ja, vielleicht, ja.
Ja, und Renovabis unterstützt solche Projekte. Wie stark ist Ihre Verbindung zu Renovabis?
Die Verbindung ist seit 1993. Das finde ich wirklich, das ist schon lange Zeit.
Oh, seit fast 20 Jahren, ja.
Genau, ich habe jetzt schnell rechne die Projekte, aber ich denke, das war insgesamt 15 Projekte, Das wir von mit Hilfe, finanzielle Hilfe von Renovabis gemacht haben. Ja, und das waren verschiedene Sachen, von ganz kleinen Sachen, die war zum Beispiel, wir hatten früher ein Problem, das Bus zu kaufen und mit Hilfe von Renovabis haben wir das geschafft. Aber das war auch für die ganz großen Projekte, das war für Modernisierung oder Renovierung des Behindertenheimes und auch für dieses Haus nicht nur für uns hier in Kardub, aber auch in Samost, wo wir als Schwestern auch führen, so welches Haus für behinderte Mädchen. Und da haben wir auch gleiches Haus gebaut für 12 leicht geistig behinderte Mädchen, und mit finanzieller Hilfe von Renovadis ist das Haus entstanden.
Ich wünsche Ihnen ein ganz tolles Weihnachtsfest, Ihnen, Ihren Mitschwestern und natürlich besonders auch den Menschen, die Sie betreuen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Schwester Maria Bobrowska von den Franziskanerinnen, Missionarinnen Mariens. Also ein gesegnetes Weihnachtsfest Ihnen und natürlich auch ein gutes 2013. Domradio, das Thema, zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wir sprechen mit sehr interessanten Menschen, die das 20. Partnerschaftstreffen von Renovabis in Freising besucht haben. Dort wurde die Lebenssituation behinderter Menschen Osteuropas erörtert. Einer der Teilnehmer war Pfarrer Meinolf Wacker vom Pastoralverband Carmen Kaiserau. Und ich begrüße ihn ganz herzlich. Hallo Herr Wacker.
Ich grüße Sie auch. Guten Tag.
Was hat Sie dazu bewogen, an diesem Partnerschaftstreffen teilzunehmen?
Also mich hat bewogen eine sehr lange Freundschaft schon mit Bosnien-Herzegowina. Wir haben 1996 auf eine Anfrage von Kardinal Lehmann hin mit Jugendlichen begonnen, in Bosnien-Herzegowina, also in der Erzdiözese Sarajevo, Wiederaufbauarbeit zu machen. Und wir haben das die ganzen Jahre durchgehalten, also von 96 jetzt bis 2012. Und ich bin mit über 500 Jugendlichen dort auf dem Balkan gewesen, um Häuser hochzuziehen, Kindergärten zu bauen, Kirchen zu renovieren und jetzt auch kleinere Wohnungsprojekte zu machen. Und da ist eine ganz tiefe Liebe, ich sag mal, zum Balkan, zum Osten und zum Südosten Europas entstanden. Und das verbindet mich mit Renovabis.
Sehr interessant. Viele entwickeln diese Liebe ja erst, wenn sie in Urlaub fahren, in die Balkanstaaten und Sie auf ganz anderen Wege.
Ja, da haben Sie recht. Also ich merke, so für mein eigenes Leben ist das wichtig, also in diesen Schwierigkeiten und in den Wunden eines je persönlichen Lebens und auch von ganzen Kontinenten drinnen zu stehen, weil das für mich so ein Motor war, auch diesen Weg zum Priestertum überhaupt zu gehen. Mhm. Also wirklich in den Verletztheiten und Verwundungen dieser Welt zu stehen. Und ich werde das nie vergessen, wie ich wirklich Abend für Abend vor dem Radio oder vor dem Fernsehen gesessen habe und diese Nachrichten aus diesen Kriegsrealitäten von Bosnien mitgekriegt habe. Und dann die Bilder, die sind mir heute noch ganz präsent. Ich habe gemerkt, an diesem Ort, wo kaum noch was geht und wo Menschen total leiden, da ruft Gott. Mhm. Und diese Augenblicke, also ich könnte die noch genau beschreiben, die haben meine Seele so tief angerührt und betroffen, dass ich schon Anfang der 90er Jahre immer gedacht habe, irgendetwas muss in der Richtung geschehen. Und als dann die Frage von Kardinal Lehmann kam, könnten nicht deutsche Jugendliche auch auf dem Balkan helfen, um dort wieder Hoffnung zu stiften, da war das eine Antwort, die mir den Mut gehabt hat, dann auch loszufahren.
War dieses Prinzip Hoffnung dann auch der ausschlaggebende Impuls, wie Sie junge Menschen für die Kirche begeistern konnten? Oder mussten Sie gar nicht erst diese Menschen begeistern? Waren die schon begeistert?
Also das Letztere stimmt. Also ich musste die nicht begeistern für Kirche, weil die waren gar nicht, oder die allermeisten waren gar nicht in der Kirche. Mhm. Aber ich sag mal, Jugendalter ist ja immer so eine Realität, wo man die Ärmel hochkrempeln muss und was für andere tun kann. Und das war der Ansatz. Der Krieg war allen ganz, ganz lebendig vor Augen und im Herzen. Mhm. Und dann da helfen zu dürfen, das war der erste Ansatz. Und für mich war aber immer wichtig, die 29 Jugendlichen, die im ersten Jahr damals, 1996, mitgefahren sind, mit denen bin ich dann an der Sava, das ist der Grenzfluss zwischen Bosnien und zwischen Kroatien, da sind wir über so ganz wackelige Pontonbrücken damals gefahren. Und als wir dann in Bosnien waren, da fuhren wir nach wenigen Kilometern auf so einen Checkpoint der Amerikaner zu, direkt auf so ein Kanonenrohr von so einem Panzer und auf MGs. Und im Bulli, wo immer richtig Trubel war mit den Jugendlichen, das ist ja normal, da kehrt auf einmal Stille ein. Und die merkten, was passiert denn hier? Und dann näherten wir uns zu einem farbigen Soldaten mit MG. Und der sagte dann auf einmal, also was macht ihr hier, wer seid ihr? Habe ich ihm das erklärt. Hinterher hat sich eine Freundschaft zu ihm entwickelt. Und als wir dann weitergefahren sind, da habe ich dann den Jugendlichen gesagt, wisst ihr, wir haben jetzt eine Möglichkeit. Wir haben die Möglichkeit, ganz einfach auf einer Schiene so ein cooles Camp zu machen, 4 Wochen in Boston zu arbeiten, oder wir haben die Möglichkeit, für die Ewigkeit zu leben. Dann haben die mich gefragt, was heißt denn das, für die Ewigkeit zu leben? Dann habe ich ihnen gesagt, wisst ihr, unser Leben ist begrenzt, das haben wir eben gemerkt. Also wenn die abgedrückt hätten, dann wären wir weg gewesen.
Ich wollte gerade fragen, es war also schon nicht ungefährlich?
Es war überhaupt nicht ungefährlich. Alles vermint, überall nur Soldaten, sei es von den internationalen Schutztruppen, sei es noch von den bosnischen Einheiten. Und dann haben wir gesagt, also wir möchten in diesem Ambiente, wo so vieles ja von Tod spricht, da möchten wir eine Botschaft des Lebens hineinbringen. Mhm. Und das bedeutet ganz einfach, indem wir jeden Morgen ein Motto uns aus dem Tagesevangelium, was die katholische Kirche in der ganzen Welt liest, rausgefiltert haben. Und dieses kleine Motto, das haben wir überall hingeklebt, auf die Baustellen, in die Bullis, in den Speisesaal, auf die Toiletten. Überall klebte das Motto zum Beispiel, nicht urteilen oder mach immer neu den ersten Schritt. Und so haben die angefangen, das Evangelium zu entdecken und eine ganz neue Idee von Kirche zu kriegen. Ja. Eine Kirche, die sich verliert und verschenkt für die, die uns brauchen.
Da sind wir schon bei dieser Internetseite, die heißt www.onward.de. Sie sind einer der Mitbetreuer oder einer der Initiatoren, besser gesagt, dieser Seite. Jesus beim Wort nehmen, das ist quasi die Devise. Da frage ich Sie, was bietet diese Seite onward.de, wo das Thema lautet, Jesus beim Wort nehmen?
Also diese Seite bietet Monat für Monat einen Impuls, immer an einem Wort des Evangeliums aufgehängt. Und dieser Impuls will im Leben eines jeden, der den Weg mitgeht, leben werden oder will ihn oder sie motivieren, das Leben werden zu lassen. Ich mache ein Beispiel. Nächstes Jahr im Januar werden wir wieder mit einem 12-Monats-Projekt beginnen, das heißt alltäglich. Und wir haben uns alltägliche Gegenstände rausgesucht, die uns immer begegnen jeden Tag. Und wir starten im Januar mit dem Spiegel, vor dem ich morgens stehe und mir die Zähne putze. Und Sie kennen das, dann schaut mich da so ein Gesicht an, wo ich schnell sage, ich kenne dich nicht, ich wasche dich aber trotzdem. Und diese Augenblicke wahrzunehmen und zu sagen, ich sehe mich da und vielleicht habe ich schlecht geschlafen, vielleicht freue ich mich auf den Tag, vielleicht habe ich Angst vor dem Tag. Und dann wird das Wort von der Taufe Jesu kommen, du bist mein geliebter Sohn oder du bist meine geliebte Tochter. Und wir motivieren dann dazu, diese Augenblicke vor dem Spiegel stehend morgens sich zu nehmen und zu sagen, ich bin schon geliebt. Für mich hat schon einer sein Leben gegeben. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass wir dann anders in den Tag starten, als wenn wir so griesgrämig reinhumpeln.
Ganz kurz noch auf Renovabis zu sprechen zu kommen. Sie waren ja in Freising, da ging es um die Situation, um die Lebenssituation behinderter Menschen in Osteuropa. Sie sind ein alter Hase in Sachen Osteuropa. Sie waren dort im Balkan. Wie sieht das in Ihrer eigenen Gemeinde aus? Welche Impulse konnten Sie mitnehmen von dieser Veranstaltung in Freising?
Also bei uns in der Pfarrei haben wir halt auch vereinzelte Menschen, die also mit körperlichen Behinderungen auch zu tun haben, die dann auch mit Rollstuhl, mit Rollator und so in die Gottesdienste kommen. Das ist im Grunde ein ganz normales Bild. Und ich merke, da sind wir Deutschen wirklich schon an einem ganz anderen Punkt, als das in vielen Ländern Ost- und Südosteuropas ist. Ich merke aber, diese Entdeckungsgeschichte dem oder der Einzelnen, deren Leben auf einmal eingeschränkter ist, zumindest körperlich dann gesehen, nahe zu kommen und jeden als einen Schatz zu nehmen und zu entdecken, das bleibt, glaube ich, egal wo ich bin, immer eine Herausforderung und kann mich immer wieder motivieren, auf andere zuzugehen.
Und das lassen wir so stehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Pfarrer Meinolf Wacker aus Kamen, genauer gesagt vom Pastoralverband Kamen-Kaiserau. Er ist Teilnehmer gewesen beim Partnerschaftstreffen von Renovabis. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch, Herr Klob. Auf Wiederhören.
Domradio, das Thema, zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis, eine Sendung rund um das Partnerschaftstreffen von Renovabis, im Übrigen das 20. Es beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit behinderten Menschen in Osteuropa, aber es unterstützt auch andere Menschen, zum Beispiel Straßenkinder in der Ukraine. Wir stellen jetzt beim Projekt des Monats ein Haus für Straßenkinder in der Ukraine vor. Genauer gesagt, Barbara Dreiling ist Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit bei Renovabis.
Hallo Herr Knopp.
Was können Sie uns darüber erzählen?
Über das Straßenkinderprojekt gibt es einiges zu erzählen. Ich mache jetzt mal so einen kleinen Ausschnitt. Renovabis unterstützt das Straßenkinderprojekt der Dominikaner in Fastiv in der Ukraine. Fastiv ist eine Stadt in der Zentralukraine mit etwa 60.000 Einwohnern. Eine alte Industriestadt mit Menschen, die kaum das Nötigste zum Leben haben. Die Straßenkinder sieht man erst auf den zweiten Blick. Sie leben in Kellerlöchern, in der Kanalisation oder auf der Müllhalde. Viele sind keine Waisen, denn ihre Eltern leben noch. Aber sie können sich nicht um die Kinder kümmern, weil sie selbst kaum etwas zum Leben haben. Nicht selten sind die Kinder von zu Hause geflohen, denn sie konnten die Gewalt, den Alkohol und die Drogen nicht mehr aushalten. Als Müllkinder suchen sie auf der örtlichen Müllhalde nach Essbarem und Verwertbarem. Aber es gibt noch ein anderes Bild von Fastiv. Kinder, die wie kleine Könige verkleidet sind. Mit selbstgebasteltem Stern und Weihrauch ziehen sie singend durch die Straßen. Es sind die Kinder des St. Martin-Hauses, die den Weihnachtssegen in die Wohnungen bringen. Auch sie waren mal Straßenkinder, bis sie im Haus St. Martin eine Zuflucht gefunden haben. Der Dominikaner Pater Michailo Romaniv hat das alte Pfarrhaus zu einer Anlaufstelle für Straßenkinder umgebaut. Dort können sie der Kälte entfliehen. Sie bekommen etwas zu essen und eine warme und saubere Unterkunft. Die Mitarbeiter sorgen auch dafür, dass die Kinder eine reguläre Schule besuchen. Sie betreuen sie bei den Schulaufgaben und helfen ihnen, dass sie selbstständig werden. Und sie haben Erfolg. Pater Michailo erzählt voller Stolz, dass schon 5 ehemalige Straßenkinder an der Universität studieren. Von den Kindern wird er Pater Misha genannt. Bisher konnten er und seine Mitarbeiter rund 200 Kindern helfen. Aber das Haus des Heiligen Martin ist zu klein geworden. Die Wohnfläche beträgt nur 41 Quadratmeter. Das reicht nicht für die vielen Straßenkinder von Fastiv. Der Dominikaner will deshalb ein größeres Gebäude nutzen, das die Stadt ihm zur Verfügung gestellt hat. Es soll für 70 Straßenkinder ein dauerhaftes Zuhause werden. 20 weitere sollen zeitweise dort wohnen können. Bis dahin sind aber noch umfangreiche Bauarbeiten nötig, die Pater Michailo nicht selbst finanzieren kann. Der Innenausbau muss abgeschlossen werden, eine neue Heizung, Bäder und Toiletten müssen eingebaut werden. Renovabis unterstützt dieses Projekt. Wir wissen, dass es eine Investition in die Zukunft der Kinder ist. Dort haben sie eine Chance, selbstständig zu werden. Und bei den Dominikanern erfahren sie, dass auch über ihrem Leben ein Stern leuchtet.
Ja, und es ist ein tolles Projekt. Dankeschön, Barbara Dreiling von Renovabis, über dieses Haus für Straßenkinder in der Ukraine. Sie können dieses Projekt natürlich tatkräftig unterstützen oder auch andere Hilfsmaßnahmen, nämlich mit Ihrer Spende. Da sind wir beim Thema. Klicken Sie bitte auf www.renovabis.de. Dort erfahren Sie alles über die aktuellen Projekte und die Bankverbindung. Spenden Sie für ein Hilfsprojekt von Renovabis. Die Menschen werden es Ihnen danken. Domradio, das Thema, zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. 2 Stunden haben wir über das Partnerschaftstreffen in Freising gesprochen. Die Sendung geht langsam zu Ende. Ich möchte Ihnen eine Teilnehmerin noch zum Schluss vorstellen, die eng mit Renovabis verbunden ist. Es ist Veronika Stich aus Bayern, die Vorsitzende des Landesbildungswerkes der katholischen Landvolkbewegung Bayern. Grüß Gott, Frau Stich.
Grüß Gott, Herr Knopf.
Sie sind schon lange mit Renovabis verbunden. Inwiefern?
Ja, wir arbeiten von unserem Bildungswerk her seit vielen Jahren an einem Projekt Europa, Zusammenwachsen der europäischen Familie. Und in diesem Zusammenhang sind wir sehr stark mit Renovabis verbunden und kooperieren auch immer wieder bei Veranstaltungen in der Durchführung und so weiter.
Sie arbeiten ja für die katholische Landvolkbewegung. Ich habe das eben gesagt. Können Sie aus Ihrer Sicht vielleicht schildern, wenn es um das Thema Behinderte geht, das war ja zumindest inhaltlich der Schwerpunkt des Partnerschaftstreffens in Freising, bei dem Sie anwesend waren. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht das Leben von behinderten Menschen zum Beispiel auf dem Lande aus?
Ja, ich denke, auf dem Lande ist die Situation wie in vielen Bereichen hier noch schwieriger als in städtischen Bereichen, weil die Hilfemöglichkeiten auch nicht da sind. Es sind oft sehr weite Wege, dass also die Menschen sehr weit weg sind und damit den Zugriff nicht haben auf Einrichtungen, also damit auch Chancen für Förderung und dergleichen die Menschen nicht haben. Und dann, denke ich, kommt auch noch mal dazu in Osteuropa, die insgesamt schwierigen Lebensbedingungen machen es für Behinderte noch mal schwieriger. Mhm. Und von daher, denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass Renovabis auch dieses Thema aufgreift. Auch weil es damit ja auch ein Bewusstsein auch in die Kirchen hinein vertieft und in die Partnerschaften hinein, die wir haben und auch in den politischen Raum hinein. Denn es werden ja auch immer wieder auch Repräsentanten eingeladen und sind eingebunden und damit kann das Thema dann auch weiter verbreitet werden.
War das für Sie anders, auch zum Partnerschaftstreffen nach Freising zu fahren oder hatten Sie auch andere Beweggründe?
gut, es gibt immer verschiedene Themen ja auch und es ist nun mal auch sehr wichtig, oder für mich, ich empfinde es immer sehr bereichernd auch zu hören, welche die Situationsbeschreibung, auch was sind Lösungsansätze, wo bemüht man sich, was zu machen, der Not abzuhelfen und dann aber auch den Kontakt mit den Menschen. Es sind ja auch immer Gäste aus Osteuropa mit da. Wenn sie dann berichten aus ihrem Lebensumfeld, aus ihrem Lebensalltag, aus ihrer Situation oder auch wenn sie bei uns leben und dann auch mit beiden Blickwinkeln die Situation beschreiben, das ist etwas sehr, sehr Informatives und sehr Wertvolles. Auch der Kontakt mit den anderen Teilnehmern. Es ist einfach ganz wichtig, auch die Vernetzung und der Informationsaustausch.
Was haben Sie persönlich für sich oder auch für die katholische Landvolkbewegung, wie Sie es wollen, vom Partnerschaftstreffen mit nach Hause genommen? Was ist so Ihre Bilanz? Wie sieht die aus?
Also einmal waren für mich sehr bewegend die Berichte am Abend aus verschiedenen Ländern oder aus Partnerschaften, also ganz besonders der Bericht aus Georgien. Das war also etwas, was ich also wirklich als ganz, ganz beeindruckend empfunden habe. Und auch so, da wurde auch nochmal so deutlich, dass wir als europäische Familie eine Lerngemeinschaft sind und sein könnten, sein sollten. Wie sie uns so eben auch die Dame aus Georgien uns eben auch so auch geschildert hat, bei ihnen ist zwar die wirtschaftliche Situation für viele Menschen sehr schwierig, aber welche Solidarität untereinander geübt wird und eine Selbstverständlichkeit ist. Also das ist einfach und etwas ganz, ganz Wichtiges, denke ich auch, und das ist auch eine Erfahrung aus unserer Projektarbeit, dieses Lernen voneinander, das zu erfahren, welche Lebensstrategien haben diese Menschen, wie gehen die mit ihr an ihre Probleme heran. Und das ist etwas, was, denke ich, ganz wichtig ist, dass wir voneinander lernen, dass wir nicht sozusagen uns empfinden als diejenigen, die ja schon alles wissen und haben und so weiter, sondern es ist für uns sehr wichtig, dass wir wirklich erfahren von den Lebensstrategien dieser Menschen und wirklich voneinander lernen können.
Ja, und ich finde,
das scheint mir was ganz, ganz Wichtiges und ist auch ein Kern unseres Projekts. Also auch die Erfahrung aus unseren Reisen, wo die Menschen immer wieder sagen, ja, das konnte ich mir überhaupt nicht so vorstellen und einfach auch tief beeindruckt sind, wenn man in den Alltag dieser Menschen hineinblicken darf.
Und gerade jetzt, ein paar Tage vor Weihnachten, sollte man auch an diese Menschen denken. Nicht nur an behinderte Menschen, sondern sowieso an alle Menschen im Osten Europas. Was empfehlen Sie denn denjenigen, die jetzt bald Weihnachten mit uns allen zusammen feiern werden und damit die Geburt Jesu Christi? Was kann man tun, wenn man vielleicht mehr als nur eine Kerze in der Kirche für Menschen im Osten Europas anzündet? Was würden Sie persönlich empfehlen?
Also ich denke, als Einzelner, der jetzt nicht in irgendeinem aktiven, einer Projektarbeit stehen kann oder den Menschen vor Ort helfen kann, denke ich, sind unsere kirchlichen Hilfswerke ja ein gutes Angebot für uns, da mit zu unterstützen und da einen Beitrag zu geben. Denn gerade jetzt, wo wir diesen doch starken Wintereinbruch haben, wir haben Heizmaterial, wir haben Strom. Die Menschen dort haben oft nicht, sind oft von der Stromversorgung abgeschnitten, ihnen fehlt das Heizmaterial, fehlen auch Nahrungsmittel. Sie leiden unter diesen Bedingungen noch viel, viel mehr als wir. Und ich denke, da ist es wirklich, bin ich sehr froh, dass ich da Renovabis weiß, das ist ein gutes Hilfswerk und wird eine gute Arbeit gemacht und da kann man auch dann seine Spende sehr gut anvertrauen.
Ja, und das kann ich nur unterstützen, das können wir beide nur unterstützen, liebe Frau Stich, zum Schluss wie immer unsere Bitte an die Menschen, unterstützen Sie Renovabis weiterhin mit Ihrer Spende. Nähere Informationen finden Sie bei www.renovabis.de inklusive Bankverbindung und anderen wichtigen Daten. Die Menschen werden es Ihnen mit Sicherheit danken. Und alle Informationen zu dieser Sendung, die finden Sie auch bei uns auf der Homepage unter www.domradio.de. Das waren 2 Stunden Domradio das Thema. Ich wünsche Ihnen jetzt zusammen mit Veronika Stich, der Vorsitzenden des Landesbildungswerkes, der katholischen Landvolkbewegung Bayern. Ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes 2013. Das wünsche ich Ihnen, liebe Frau Stich, übrigens auch. Beides.
Dankeschön. Das wünsche ich Ihnen und allen Ihren Hörern.
Und damit auf Wiederhören, meine Damen und Herren. Am Mikrofon war Bernd Knopp. Auf Wiederhören.